Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo man immer mehr Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, hinterfragt. Und wir machen das heute auch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe dir einen Artikel geschickt, den ich entdeckt habe, wo es um die Folgen geht von Leuten, die in der Psychiatrie fixiert werden. Und mir sind zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Einerseits, dass wir natürlich in Filmen zum Beispiel permanent Situationen haben, wo wir mit den Leuten mitfühlen, die dort von gemeinen Psychiatern, Psychiaterinnen, Pflegern, Pflegerinnen festgehalten, fixiert und schlecht behandelt werden. Also einer flog über das Kuckucksnest zum Beispiel oder Terminator 2 oder so ist mir eingefallen. Da identifizieren wir uns immer mit den Leuten in der Klinik. Aber dann gibt es genauso viele Beispiele in irgendwelchen Ärzteserien und so weiter, wo gemeingefährliche Patienten randalieren und wir sind völlig cool damit beim Zusehen zu denken, na Gott sei Dank haben sie den jetzt fixiert und spritzen ihn voller Beruhigungsmittel. Was ja völlig bekloppt ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich persönlich überhaupt gar nichts weiß darüber, wie es in echt in diesen Kliniken abgeht. Ich habe nicht Medizin studiert, ich habe Psychologie studiert. Ich hatte noch niemanden im Freundeskreis, der in einer solch heftigen Abteilung war. Doch ein Freund von mir hatte mal eine psychotische Episode, aber getroffen haben wir uns dann draußen vor dem Café. Also auch da habe ich nicht mitbekommen, wie es da abgeht. Und dieser Artikel rankt sich ja um Leute, die das alles tatsächlich erlebt haben. Hast du im Rahmen deines Studiums oder im Rahmen deiner Arbeit tatsächlich mal solche Situationen beobachtet oder warst dabei?
Ja, ich war sogar involviert, also nicht als leitender Arzt, sondern als Assistenzarzt, aber es gibt diese Situationen, aber es gibt sie sehr selten.
Ja.
Aber es sind ja drei Dinge, die geschützt werden müssen. Also du machst das ja nicht nur, um die Pfleger und Schwestern zu schützen vor einem Patienten, der jetzt sehr aggressiv ist und sehr bedrohlich ist und auch sehr stark sein kann, sondern du schützt auch den Patienten vor sich selber. Du schützt ihn ja auch vor Selbstbeschädigung. Du schützt ihn ja auch davor, sich selber stark zu verletzen. Also die Situationen, die ich erlebt habe, sind sehr selten und sie sind auch sehr selten. Sie sind eine Ausnahmesituation, wenn die Situation völlig entgleitet und man den Patienten dann wirklich gar nicht mehr beruhigen kann, aber es gibt sie.
Und magst du erzählen von der Situation, wo du selber dabei warst?
Naja, die Situation war einfach die, der Patient hatte eine akute Psychose und der drohte auf andere Patienten loszugehen und dann war es so, dass wir, das heißt aber mehr der Oberarzt, wir haben ihn dann in einen Raum quasi gelockt. Und da haben wir ihn dann wirklich überwältigt und dann fixiert. Mhm. Und fixiert ist eine schönere Ausdrucksform für gefesselt. Mhm. Also solche Patienten in einer solchen extremen Situation und in so einer Stresssituation und in einer psychotischen Situation sind unglaublich entschlossen, haben keinerlei Zurückhaltung mehr und können sehr stark sein. Mhm. Und da musst du dich schon vorsehen, weil die Situation ist durchaus für alle Beteiligten nicht ganz ungefährlich.
Also für dich war es ja ein Novum, aber die Leute, die da eher Routine haben, sind die eiskalt, sind die ängstlich, sind die aufgebracht? Weil ich meine, wenn jemand mit einem kämpft, auch wenn man weiß, der hat eine Psychose, kann es ja auch sein, dass man, was weiß ich, so ein Kampfreflex sich in einem meldet oder sowas. Was passiert da? Was glaubst du? Oder was weißt du?
Das war sehr, sehr professionell. Und das ging vor allen Dingen so unglaublich schnell. Ich war total davon überrascht, der Patient auch, aber ich eben auch, weil es ging sehr schnell und dann war er fixiert.
Okay.
Da kam es nicht zu Gerangel oder Kampfhandlungen oder so.
Das heißt, man musste ihm jetzt auch keine großen Schmerzen zufügen?
Nein, nein, überhaupt nicht, nein. Und dann hat man ihm tatsächlich beruhigende Medikamente gespritzt und dann konnte man die Fixierung auch sehr schnell wieder aufheben. Und genauso muss es dann auch gehen. Also die Fixierung lange aufrechtzuerhalten ist ja keine Option. Das ist ja Freiheitsberaubung im engeren Sinne. Und man ist auch vor dieser Art von Freiheitsberaubung in Deutschland geschützt. Denn wenn ich jetzt einen Patienten fixieren würde oder auch wenn ich einen Patienten in eine geschlossene Station bringen würde, aus der er nicht aus eigenen Kräften wieder rauskommt, das kann ich tun zunächst. Aber dann muss das innerhalb von 24 Stunden und bei der Fixierung noch sehr viel schneller von einem Richter bestätigt werden. Da kommt also eine weitere Instanz hinzu, die guckt sich den Fall an, hört ihn sich an und entscheidet dann. Also das findet nicht willkürlich statt. Also der Film Einer flog übers Kuckucksnest, den du natürlich, wie jeder andere Denkende auch, im zweiten Satz direkt erwähnt hast.
Klar.
Und an den denke ich natürlich auch sofort. Dieser Film ist ein richtig cooler Film und Jack Nicholson spielt seine Rolle ganz brillant und die böse Schwester, deren Namen ich nicht kenne, spielt ihre Rolle auch ganz brillant. Aber das ist so nicht. Das ist Fantasy. Es ist nicht mehr so, muss man sagen. Also es gab eine Zeit, da wurde Fixierung auch tatsächlich als Bestrafung benutzt. Als Bestrafung.
Krass.
Das ist ausdrücklich nicht mehr der Fall. Also heute wird jemand fixiert, um andere oder um ihn selbst vor sich zu schützen. Und das auch nur kurz, so kurz wie es geht und in der Regel wirklich sehr kurz, so lange, bis man ihn medikamentös ein wenig beruhigt hat. Aber du musst dir das vorstellen, solche Situationen können sehr drastisch sein. Also ich hatte mal, und das hat mit dieser ersten Situation gar nichts zu tun, ich hatte mal die Situation, ich hatte Nachtdienst an der Uniklinik in der Neurologie und da werden wir immer zu neurologischen Fällen gerufen. Und auch zu psychiatrischen, weil der Psychiater durfte aus seiner Klinik nicht raus. Der muss in der Klinik verbleiben für Notfälle. Das heißt, ich war dann auch für Psychiatrie zuständig. Und dann hatten wir einen Patienten in der Hautklinik, der randaliert hat und eine Schwester verletzt hat. Der hatte der Haarbüschel ausgerissen.
Krass.
Also richtig, viel. Und ich bin dann über das Gelände gegangen und alles war dunkel, alles war friedlich. Und nur in der Hautklinik war ein Fenster hell und daraus hörte man Schreie. Und dann bin ich da rein und dann waren die alle ganz erleichtert, ach, der Neurologe ist da, dann können wir ja gehen. Das habe ich dann aber unterbunden. Und da musst du eben den Patienten dazu bringen, mit Engelszungen oder auch mit der Androhung von Fixierung, Androhung in dem Fall nur, ein bestimmtes schnellwirksames Medikament zu nehmen. Hat er dann getan. Aber ansonsten, ich meine, wenn er eine Schwester verletzt, dann bist du auch der Gesundheit der Schwester verpflichtet. Also klar. Fixierung ist die letzte Möglichkeit. Aber es ist eine Möglichkeit, die man zur Not ergreifen muss.
Es macht betroffen. Es ist trotzdem super wichtig, mal darüber zu reden, damit man eben nicht immer nur das Wissen aus dem Fernsehen und aus Hollywood-Filmen hat. Jetzt geht's in dem Artikel, den ich dir geschickt habe, um Leute, die das quasi im Nachhinein, ich weiß nicht, ob anprangern oder zumindest klar machen, dass sie sehr darunter gelitten haben. Es geht bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Ja. Also die Patienten haben, weil sie solche Fixierungen oder Überwältigungen erlitten haben.
Ja, zwei Dinge haben mich in dem Artikel überrascht. Das eine, es ist ein Artikel aus den Vereinigten Staaten und der erzählt die sehr eindrucksvolle Geschichte eines Menschen, der auch mit Namen genannt wird, eines 32-jährigen Footballers, der also ganz offensichtlich, also durch den Sport, ne, kampferprobt, stark, groß, so ein Kleiderschrank. Und der Fall ist deswegen eindrucksvoll, weil dieser Mann einen Vortrag hält vor der American Psychiatric Association. Das heißt, der versteckt das nicht, sondern er redet offen drüber. Und er hat diesen Fall eben drastisch geschildert und es war so, dass er sich mit einer Zwangserkrankung falsch behandelt fühlte. Es war nicht ganz klar, der eine Zwangserkrankung, er hatte primär eine Angststörung oder eine Psychose gar. Also die Beschreibung war für mich nicht ganz eindeutig, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt in dem Fall. Und er fühlte sich durch seinen Psychiater, seinen ersten Psychiater nicht ausreichend gut behandelt und der wollte den stellen. Man hatte Angst, dass er den schlicht und einfach niederschlagen oder Schlimmeres will. Mhm. Und der Vater von diesem jungen Mann, von diesem 32-Jährigen, hat das Ganze verfolgt, er lebte auch bei ihm und der hat die Klinik vorgewarnt, vor dem eigenen Sohn vorgewarnt. Mhm. Und dann waren die eben vorbereitet und dann haben die ihn tatsächlich versucht zu überreden, mit ihm zu reden, Medikamente zu geben und so weiter und so fort. Und am Ende war es aber so, die Situation wurde immer aufgeheizter und der junge Mann eben auch. Und dann haben sie ihn tatsächlich mit 9 Personen überwältigt. Aber ich würde sagen, überwältigen müssen, weil ja, wenn da im Raume steht, dass der sich an seinem Psychiater rächt, dann ist das ja nicht ganz unproblematisch. Mhm.
Und wobei da natürlich ohne Sachkenntnis man sagen muss, wie hysterisch waren die Leute? Also wie groß war die Chance wirklich? Nicht? In Amerika ist es ja auch so, das sind dann keine Ärzte, das sind dann Polizisten. Aber da werden ja auch Leute irgendwie, weil sie, keine Ahnung, einen Flaschenöffner in der Tasche haben, so festgehalten, dass sie hinterher tot sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, es gibt ja nun Tote bei Festnahmen. Aber das sind dann eben Polizisten. Hier waren es Ärzte und Pfleger. Mhm. Und ich kann die Angemessenheit in diesem Fall natürlich überhaupt nicht beurteilen.
Klar, ja.
Zwei Dinge haben mich aber schockiert. Das eine war, sie schreiben, dass in einem Jahr, so jetzt nicht in dem vergangenen, aber irgendwie vor 2 oder 4 Jahren, da haben sie in einem Jahr in Amerika 44.000 Fesselungen in Kliniken gezählt. Mhm. Das scheint mir eine sehr hohe Zahl, weil es würde mich ganz stark wundern, wenn wir runtergebrochen auf die Bevölkerung auch nur annähernd eine so hohe Zahl hätten. Das ist das eine. Und das andere ist, wie von dir gerade erwähnt, die posttraumatische Belastungsstörung. Es ist die Rede davon, dass 25-47% danach, also durch das Erlebnis dieser Fesselung, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden sollen. Mhm. Ob die Zahlen nun so ganz präzise sind, ist mir völlig egal, aber es ist eine sehr hohe Zahl. Und das muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass das etwas macht mit den Patienten, dass es sie traumatisiert. Wirklich traumatisiert. Und das kann ich mir vorstellen, wenn du von Leuten überwältigt und dann fixiert wirst und hilflos bist und dann gegen deinen Willen Medikamente bekommst, sei es gespritzt, sei es als Tabletten. Es gibt auch Tabletten, die schnippt man dir in den Mund, die sind so trocken, die bleiben an der Schleimhaut hängen, die kriegst du aus dem Mund gar nicht mehr raus, wenn du nicht ganz viel Wasser trinkst. Dass das etwas mit dir macht, leuchtet mir ein. Und insofern ist der Appell ja nur, man muss das so selten machen, wie es nur irgend geht. Ich glaube nicht, dass man das hierzulande leichtfertig macht. Aber man muss eben darauf achten, dass man es wirklich nicht leichtfertig macht.
Und was kann man den Leuten sagen, die sozusagen vielleicht so eine Vergangenheit haben, die jetzt sagen, naja, also ich habe meine damalige, was auch immer, es war akute Problematik überwunden, aber jetzt leide ich eben unter den Nachwirkungen der Behandlung.
Naja, es ist halt einfach so, dann machst du das, was du immer machst bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es ist einfach ein Trauma. Es ist ja egal, ob du dieses Trauma durch eine solche Fesselung hast oder durch einen Raubüberfall oder durch einen Autounfall oder einfach nur das Gesehene, wenn du zu einem Unfall, einem schweren hinterhergekommen bist. Mhm. Du musst das aufarbeiten und das macht man in der Regel dadurch, dass man sozusagen darüber spricht, aber in einem geschützten Umfeld. Mhm. Also es ist ja hier so, wenn du diese Fesselung erlebst gegen deinen Willen, dann bist du ja ausgeliefert. Und das Gefühl des Ausgeliefertseins ist das eigentlich Traumatische. Du kannst die Situation nicht mehr kontrollieren, andere kontrollieren dich. Und das ist bei Unfällen auch so, wenn du im Auto sitzt und es passiert etwas, wie auch immer. Und die Behandlung besteht ja im Kern darin, dass du darüber sprichst, aber in einer Situation, in der du geschützt bist, in der du die Kontrolle hast. Mhm. Du sitzt am Kaminfeuer ganz gemütlich, trinkst irgendwas und redest mit jemandem darüber und versuchst dann sozusagen die Zusammenhänge neu zu ordnen. Und dadurch lernst du damit zu leben. Vergessen kannst du solche Dinge sowieso nicht. Mhm. Sie aktiv zu unterdrücken funktioniert nicht. Also musst du sie neu einbetten. Und das kann man tun.
Ich frage mich, ob in den USA auch diese, wie du vermutest, sehr hohe Zahl von Fesselungen damit zu tun hat, dass die immer weniger Kapazitäten eigentlich haben in Kliniken. Also immer weniger so eine, sie nennen das 24-Stunden-Betten, also wo Leute tatsächlich in den Kliniken verbleiben. Ich habe erstmal gedacht, naja, wenn es weniger ist, dann haben sie vielleicht weniger Bedarf. Aber möglicherweise ist es so, sie haben wenig Platz. Und es gibt dann trotzdem Leute, die Schwierigkeiten machen. Und dann muss man die halt erstmal irgendwie parken, wenn man dann irgendwie so eine überfüllte Hütte hat. Das ist nur so eine blöde Vermutung, aber man weiß ja auch, dass in Amerika es nicht zum Besten bestellt ist mit der Behandlung von Leuten mit psychischen Störungen. Also 40.000 landen jedes Jahr im Knast und müssten aber eigentlich einen Therapieplatz bekommen oder in eine Klinik eingewiesen werden.
Ist ein Riesenproblem, ja. Und eine Klinik mit Personalproblemen hat noch viel größere Probleme, mit solchen extremen eskalierenden Situationen umzugehen. Und natürlich ist es sehr viel leichter, jemanden zu fixieren, als sich mit diesem jemanden zu beschäftigen. Also wenn du so wenig Personal hast, dann wird das die Anzahl dieser Fesselungen nicht runterdrücken, sondern eher erhöhen.
Jetzt bist du Neurologe und kein Psychiater und auch kein Psychologe, aber das sind ja Felder, die, sagen wir mal, deinem verwandt sind und du hast ja bestimmt auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen du sprichst. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm und trotzdem, ich habe das neulich mal wieder gelesen, ich weiß nicht, ob es ganz akkurat ist, aber in meinem eigenen Bekanntenkreis oder Freundeskreis würde ich sagen, kann ich nachvollziehen. Es ist so, dass auf 2 Leute, die eine Therapie machen möchten, haben wir einen Platz im Moment. Die Wartezeiten sind total lang. Wir wissen, dass der Bedarf auch an Therapie und an überhaupt psychologischer, psychischer Versorgung irre gewachsen ist in der Corona-Zeit. Das ist ja bis heute auch nicht abgearbeitet. Ja. Wie beurteilst du die Situation ganz allgemein? Landen die Leute teilweise auch bei dir in der Praxis?
Ja, aber sie landen ja nicht dauerhaft bei mir in der Praxis, weil ich eben einfach kein Psychiater bin.
Ja.
Aber ich bekomme natürlich viele Anfragen.
Du, aber in der Verzweiflung, wenn man keinen kriegt, geht man vielleicht auch mal zum Neurologen.
Oder zum Hautarzt.
Zum Hautarzt.
Ja, also ich bekomme natürlich viele Anfragen, aber das ist nicht mein Bereich. Also ne, wie auch der Hautarzt, das kann ich nicht und will ich auch gar nicht. Aber ja, es gibt lange, lange Wartezeiten. Aber es gibt ja auch irgendwie nicht die Möglichkeit zu priorisieren. Also man könnte sich ja schon die Frage stellen, ob es Leute gibt, die jetzt sehr dringend und unbedingt einen Psychiater und einen Platz und vielleicht auch einen stationären Platz brauchen und ob die alle gleich dringend einen Platz brauchen. Das ist natürlich schwierig.
Du würdest sagen, es gibt keine Psychotriage.
Den Ausdruck hatte ich im Hinterkopf, habe aber gedacht, es wäre nicht klug, ihn in diesem Zusammenhang zu benutzen.
Ich bin da einfach geschmackloser.
Aber ja, genau. Es ist natürlich schon die Frage, die landen dann in einer Warteliste und werden dann sozusagen Stück für Stück abgearbeitet. Das ist dann unter Umständen auch nicht ganz klug. Aber wir können nicht jetzt einfach die Anzahl der Psychiater verdoppeln. Dann haben wir am Ende noch mehr Patienten, die...
Nee, Moment mal. Wir können nicht die Anzahl der Psychiater verdoppeln, weil sonst machen die ihren eigenen Bedarf. Wenn wir die Anzahl der Psychiater und die
Therapie... Das habe ich nicht gesagt.
Außerdem ging es ja im Moment um Therapieplätze. Also stell dir vor, wir könnten die Anzahl der Therapieplätze verdoppeln. Das wäre doch super. Dann hätten alle, die wollen, einen Therapieplatz.
Ja. Ich möchte trotzdem andeuten, dass wenn wir in Castrop-Rauxel die Anzahl der Neurologen verdoppeln würden...
Wäre schlecht für dein Geschäft.
Nein, eben nicht.
Ach so.
Nein, die Praxen wären dann auch sofort wieder voll. Damit sage ich natürlich was, aber ich spreche es nicht aus.
Jetzt würde ich ganz ketzerisch mal sagen.
Ja.
Es gibt eine Zahl an Neurologen in Castrop-Rauxel, an der dann die Wartezimmer nicht mehr ganz so voll wären. Da bin ich ganz sicher.
Also übervoll sind sie dann nicht mehr.
Ja.
Aber voll werden sie immer sein. Egal wie viele Neurologen wir haben.
Also egal wie viele Neurologen, da schließt du natürlich von vornherein aus, dass die Hälfte aller Castrop-Rauxler Neurologen werden. Also ist ja klar. Aber wir wollen jetzt nicht über die Kosten reden. Ne? Mir ist klar, dass es eine ganz andere Seite dieser Medaille gibt. Aber wenn wir jetzt sagen, Geld spielt keine Rolle. Wäre das nicht eigentlich das Traumziel eines Gesundheitssystems, dass man zum Arzt gehen kann, wann immer man das Gefühl hat, man möchte was checken lassen und das Wartezimmer ist zwar belebt, aber nicht voll und man wartet nicht länger als eine halbe Stunde und die Ärzte haben gut zu tun, immerhin mögen wir Ärzte, wir finden Ärzte machen eine wichtige Arbeit. Wäre das nicht eigentlich gesellschaftlich ein schönes Ziel?
Nein, weil wir dann viel zu viel pathologisieren würden.
Nein, du kannst doch sagen, bei Ihnen ist alles in Ordnung, wir machen jetzt einen Workshop in Gesundheitskompetenz, das ist doch deine Entscheidung dann. Du musst ja nicht behandeln.
Moment, ich sage, bei Ihnen ist alles in Ordnung, aber dann geht er eben zu meinen Nachbarn. Und da ich ja dann 10 Nachbarn habe, geht er dann so lange zu Nachbarn, bis er jemanden findet, der sagt, ja, ja, das machen wir. Der Grad der Gesundheit ist nicht proportional zur Anzahl der Ärzte. Sonst hätten wir ein super System. Haben wir aber nicht.
Aber auch nicht umgekehrt proportional, das musst du jetzt noch sagen, sonst schaffen wir dich ab.
Nein, es ist ausdrücklich auch nicht umgekehrt proportional. Ich habe mal in Kenia gearbeitet, in der Provinz, in einem Provinzkrankenhaus. Und es gab so wenig Ärzte, das war ein Riesenproblem. Und zwar interessanterweise nicht, weil es dort zu wenig Ärzte gab, sondern deswegen, weil die Ärzte, die es gab, dann lieber in die Stadt gingen, wo es eben auch mehr Privatpatienten und einfach mehr Geld zu verdienen gab. Auf dem Land war dem eben nicht so. Und das Problematische war, dass dann natürlich auch Entwicklungshelferärzte dorthin kamen, was es aber dann wiederum einheimischen Ärzten ermöglichte, noch in größerer Zahl in die Städte abzuwandern. Ein ganz unglückliches Konstrukt. Da gab es zu wenig Ärzte auf dem Land. Aber hier ist es nicht so, dass wir, wenn wir die Anzahl der Ärzte verzehnfachen, wir dann eine deutlich bessere Gesundheitsbilanz hätten. Die kriegen wir nicht.
Gut, Magnus, es ist jetzt 22.26 Uhr. Ich glaube, wir beenden jetzt einfach mal diese Folge. Dann kannst du dich um die 2 Dutzend Patienten und Patientinnen, die noch in deinem Wartezimmer sitzen, kümmern.
Genau, ich gehe jetzt wieder raus ins Behandlungszimmer.
Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.